ich heute mal bei euch sein darf. Bis jetzt hat es nicht richtig geklappt, dass wir immer dabei sein konnten, auch im Gottesdienst, auch wenn wir hier unten waren. So häufig ist das ja nicht der Fall. Habe mich gefreut, als der Junge mich angefragt hat, ob ich was auf dem Herzen hätte, euch weiterzugeben. Und tatsächlich ist es so, dass ich, es gibt ja viele Möglichkeiten, Lehrer einzubringen und viele Botschaften. Und ehrlich gesagt, die Botschaft, die ich euch heute Morgen bringe, das ist eigentlich eine 2-Stunden-Botschaft, die ich versuche auf die 35 Minuten zu reduzieren. Und deswegen sage ich euch mal gleich, ich werde so manches an Bibelstellen weglassen. Ich mache jetzt kein tiefes Bibelstudium mit euch. Habe ja gehört, dass ihr diese Botschaften normalerweise auch in euren Zellgruppen dann auch nochmal durchsprecht. Und ich glaube, da würde es Sinn machen, auch manches an Bibelstellen nochmal zu lesen. Ihr werdet auch nachher, gebe ich euch noch ein Handout. Da sind noch ein paar Sachen auch drauf, die interessant sind für euch. Aber da gibt es natürlich noch viel mehr Bibelstellen, mit denen man das ganze Thema füllen kann und auch eine starke Grundlage legen kann dafür. Und ich bin aufgewachsen in der Gemeinde, gewissermaßen als alter DDR-Bürger aus Erfurt stammend, groß geworden in einer Gemeinde und habe bis zum heutigen Tag viele, viele Christen aller Couleur kennengelernt, die ein ganz, ganz unterschiedliches Christsein mit ganz unterschiedlicher Dynamik und Stärke und Fülle oder weniger Fülle gelebt haben. Und das ist etwas, was mich mein Leben lang bewegt, dieser Wunsch, uns als Christen, uns als Gemeinde ein Stück weit wirklich den Reichtum des Königreiches Gottes zu zeigen und uns zu helfen, zu erkennen, welchen Reichtum wir haben, wozu wir berufen sind. Ihr werdet verstehen, warum ich das jetzt sage, wenn ich die nächsten Dinge dann ein Stück weit so entwickle. Und stelle fest, dass es doch viele Christen gibt, die sehr limitiert und begrenzt sind und sich nur in einem gewissen Range, sage ich mal, ihres Christseins bewegen, auch innerhalb der Bibel. Und wir leben hier heute in einer ganz, ganz spannenden Zeit, wo es ja Leute gibt, die ganz kühn der Meinung sind, sie können die Bibel so auslegen, wie sie es gerne möchten. Sie fangen an, die Bibel mit, ich nenne es mal, pseudowissenschaftlichen Methoden auseinanderzunehmen und vieles wegzunehmen von dem, was sie meinen, das passt nicht mehr in unsere Zeit, ist nicht mehr relevant, aber das ist brandgefährlich, weil wenn wir anfangen, die Bibel auseinanderzunehmen und zu entscheiden, was wir noch wollen und was nicht, dann haben wir keine Grundlage mehr für eine absolute Wahrheit. Deswegen, das Wort Gottes sollten wir immer so festhalten und nehmen, wie es geschrieben ist, vom Anfang bis zum Ende. Aber es gibt dann eben auch Leute, die sagen, ja, das Alte Testament zum Beispiel, das hat für mich jetzt keine große Bedeutung mehr. Also das Alte Testament, das ist eben alt und wir leben jetzt nur noch im Neuen Testament. Das Alte hat gar keine Relevanz mehr. Aber ich muss euch sagen, ich liebe das Alte Testament so sehr, weil ich im Alten Testament so viele Bilder entdecke, die das Christsein im Neuen Testament beschreiben und erklären, sodass wir es auf eine ganz, ganz bildliche Weise nochmal das, was wir theologisch sehen, das, was die Bibel uns sagt, erkennen können. So, und ich werde euch, und ich habe den Titel über dieser Botschaft aus der Gefangenschaft in die Bestimmung. Aus der Gefangenschaft in die Bestimmung. Und ich werde euch hier so ein paar Skizzen mal, dass ihr das auch ein bisschen bildlich habt, mal hinpacken, dann, dass ihr das auch erkennen könnt. Also beginne im Alten Testament mit der Geschichte des Volkes Israel. Und das ist ja eine großartige Geschichte über viele Kapitel der Bibel, aber erstmal, wir beginnen in der Zeit, als sie als Volk herangewachsen sind in Ägypten. Und ich klebe euch da kurz was an, dass wir ein bisschen hin und her springen, um euch das ein bisschen mal zu zeigen. Wir sind hier quasi in Ägypten. Die Geschichte des Volkes Israel in Ägypten unter der Herrschaft Pharaos. Sklaverei, Gefangenschaft, kein selbstbestimmtes Leben, keine Freiheit. fremdbestimmt, jemand sagt mir, was ich zu tun habe und ja, eigentlich ein absolut trister, hoffnungsloser Zustand. Und ich möchte diese ganze Geschichte eigentlich von Anfang an mal in unsere Situation, in unsere neutestamentliche Zeit, für uns heute als Christen, für uns als Gemeinde hineinholen. Denn die Tatsache ist, jeder von uns beginnt sein Leben hier. Jedes unserer Leben hat in der Sklaverei begonnen. Wir sind in die Sklaverei hineingeboren. Wir alle sind in der Blutlinie Adams geboren. Wir sind alle mit der Erbsünde behaftet. Wir sind als Sünder geboren. Selbst die kleinsten Süßen, mein kleinster Enkel wird jetzt 3, da merkt man, wir sind alle in der Blutlinie Adams geboren und die Sünde ist wirksam im Leben. Und es geht ja auch gar nicht nur darum, um die Taten, sondern es geht ja um wirklich den Status quasi, den wir haben vor Gott. Das heißt, unser Leben ohne Gott beginnt unter der Herrschaft, unter der Fremdherrschaft Satans, des Teufels in Gefangenschaft. Und die Tatsache ist, das, was die Bibel uns sagt, wir sind gefangen in der Sünde, wir sind unfrei, wir sind von der Sünde beherrscht. Und der Lohn der Sünde, Römer 6, 23, ist der Tod. Das ist die Perspektive, die wir haben, wenn wir in diesem Zustand, an diesem Ort leben, ohne Gott. Unter einer fremden Herrschaft, keine Hoffnung, keine Perspektive, kein ewiges Leben, ewiger Tod. Und Gott sandte damals zum Volk nach 430 Jahren den Befreier, Mose, der sie auch mit sehr machtvollen Zeichen, wir kennen die 10 Plagen, und wenn dir das manches nicht so ganz bewusst ist, mach dir mal die Mühe, lies mal diese Geschichte, es ist sehr, sehr spannend. Das Volk durch die Kraft Gottes aus dieser Sklaverei herausgeführt hat. Zuerst mal ließ der Pharao sie ziehen und ihr wisst, sie kamen bis ans Schilfmeer, ans Rote Meer. Ich habe das hier mal rot gemalt. Sie kamen bis ans Rote Meer und sie standen am Ende am Roten Meer an diesem Küstenstreifen. Und jetzt, das Meer war zu, es ging nicht weiter. Hinter ihnen waren die Feinde. Und wir wissen, was passiert ist. Wir wissen, Mose hatte von Gott diesen Stab der Autorität bekommen. Er nimmt diesen Stab und er hält ihn über das Wasser. Und das Meer teilt sich. Und das Volk kann trockenen Fußes durch das Schilfmeer durchgehen in die Freiheit. Und ihr seht es, an dieser Stelle sehen wir das Kreuz. Jeder, der Jesus Christus kennengelernt hat, jeder, der irgendwann diese Entscheidung getroffen hat, Jesus Christus ist mein Herr, ich glaube, dass Jesus Christus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, ist genau im Bild gesprochen vom Tod, von der Verlorenheit, aus dem Bereich, wo wir fremdbestimmt waren, wo der Teufel die Macht über unser Leben hatte, in die Freiheit gekommen durch eine Taufe. Ich glaube, das Schilfmeer steht symbolisch für eine Taufe, die Taufe der Wiedergeburt, die Taufe der Neugeburt vom Tod zum Leben. Ich werde das nächste Bild ankleben.
Soll dir helfen?
Ich kämpfe mich mal so durch. Also, wir kommen aus der Gefangenschaft an den Punkt, ich klebe hier mal ein bisschen weiter hier. Der uns, okay, nicht schön, aber selten auf jeden Fall, wo wir errettet sind. Das Großartige ist ja, dass als das Volk ja durch das Rote Meer, das Schilfmeer durchgezogen war, wir wissen, dass der Pharao und die ganze Heeresmacht Ägyptens hinter ihnen hergezogen ist. Er wollte sie ja einholen, er wollte sie wieder zurückholen. Fakt ist, also der Pharao als Bild für den Teufel. Der Teufel gibt nie gerne Menschenleben her. Er will sie in der Gefangenschaft halten, aber Gott führt sie in die Freiheit. Und das Großartige ist ja, dass als das Volk auf der anderen Seite war, in der Freiheit, das gesamte Heer der Ägypter im Schilfmeer gewesen ist und dann das ganze Meer über sie hereingebrochen ist und die gesamte Heeresmacht der Ägypter im Meer ertrunken ist. Das ist eine schöne Geschichte, aber da ist eine ganz großartige geistliche Wahrheit mit verbunden. Denn wenn wir Jesus Christus angenommen haben, wenn Jesus Christus der Herr unseres Lebens geworden ist, der uns gerettet hat, der uns aus der Sklaverei, aus dem Bereich des Todes herausgerettet hat, in die Freiheit gebracht hat, für die, die in die Freiheit gekommen sind, für die, die Jesus, denen Jesus Christus vergeben hat, sind die Feinde, alle Feinde der Vergangenheit, die sind tot. Die sind gestorben. Also alles das, was dich, was mich festgehalten hat, in der Zeit, als ich Jesus Christus nicht kannte, diese Dinge gibt es rechtlich gesehen nicht mehr. Die haben keine Kraft mehr auf mein Leben. Als das Volk Israel in der Wüste war, ich erkläre es gleich, die hatten ganz andere Probleme. Aber Fakt ist, hier in diesem Bereich hatte der Teufel, hatte Pharao null Zugriff auf ihre Leben. Er konnte sie nicht mehr zu irgendetwas zwingen. So, die Problematik, erstmal vielleicht noch eine Kleinigkeit zur Ergänzung, wie sind sie eigentlich in die Freiheit gekommen? Das geht nur durch Glauben. Also der Schritt aus der Gefangenschaft, der Schritt aus dem Leben ohne Gott in die Freiheit, wo Errettung da ist und mit Errettung Vergebung, Erlösung, Frieden mit Gott, ganz, ganz viele Dinge, die mitkommen, das geschieht durch Glauben. Durch Glauben an das Werk am Kreuz, durch Glauben, dass Jesus Christus dafür gestorben ist, dass mein altes Leben wirklich aufgeräumt, vergeben wird, gestorben ist und ich eben in ein neues Leben hineingeboren werde und 2. Korinther 5, 17, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Aber das Problem, und das ist so entscheidend, und das habe ich eben über viele Jahre bei vielen, vielen Christen kennengelernt, obwohl die Israeliten an diesem Punkt frei waren von ihrer Vergangenheit. Rein äußerlich. Haben sie ihre ganze Vergangenheit, ihre Sklavenmentalität in ihren Köpfen weitergetragen. Und ihr kennt die Geschichten, so wie Probleme kamen, so wie Schwierigkeiten auf sie zukamen, was wollten sie machen? Sie wollten flüchten, sie wollten umdrehen, sie wollten sagen, Mose, lass uns hier nicht in der Wüste sterben, wir wollen zurück, es war so schön in Ägypten. Das Essen war so super, Gurken und Knoblauch, was das Herz begehrt. So, sie waren so vergesslich. Versteht ihr? Man kann so lange in Gebundenheit leben, man kann so lange gefangen sein, man kann so lange danach schreien, die Freiheit zu bekommen. Und wenn sie dann da ist, dann ist man in der Gefahr, das alte Leben vom Kopf her weiter zu leben, weil man es erstmal lernen muss, diese ganzen Dinge abzulegen. Und normalerweise war dieser Bereich der Wüste, das ist hier die Wüste, die sieht zwar relativ feucht aus, aber das soll die Wüste auf jeden Fall mal sein. Das war ein Durchzugsort für das Volk Israel. Und die hätten, wenn alles gut gelaufen wäre, hätten die normalerweise in, wir müssen uns vorstellen, vielleicht ein Volk von mindestens 1,5 Millionen Menschen, allein 600.000 Männer, die ausgezogen waren, die hätten vielleicht in 1,5 Jahren, hätten sie im verheißenen Land sein können. Wenn nicht ihr Problem darin bestanden hätte, dass ihre gesamte Identität, ihre gesamte Vorstellung von Freiheit, wie Freiheit aussieht, völlig kaputt gegangen ist in Ägypten. Und ich finde es so großartig, wie, also ich weiß nicht, ob euch das mal so aufgefallen ist, dass Mose ja in ganz, ganz, also über viele, viele Generationen hinweg, Mose der einzige Hebräer war, der in Freiheit aufgewachsen war. Also Mose war der Einzige, der wusste, wie Freiheit sich eigentlich anfühlt. Keiner vom Volk Israel hatte über Generationen und Generationen, sie waren 430 Jahre lang Sklaven, vielleicht in den ersten 2, 3 Generationen hatte man noch eine Idee, wie die Freiheit sich angefühlt hat. Wisst ihr noch, damals unser Großvater hat uns erzählt und dann war das weg. Da war nichts mehr vorhanden und man wusste nicht mehr, wie fühlt sich denn Freiheit an? Wie fühlt es sich denn an, selber verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen und nicht von jemandem gesagt zu bekommen, jetzt machst du das und wenn nicht, wirst du geschlagen oder hast irgendwelche Konsequenzen zu tragen. Das heißt, die Sklavenmentalität hing total fest und Mose war der Einzige, den Gott vorbereitet hatte in der Freiheit, sie in diese Freiheit zu führen. Und ich meine, das war ein harter Job. Das muss ich wirklich sagen. Und interessanterweise führt Gott ja das Volk Israel dann sogar schon mal bis fast an die Grenze des verheißenen Landes. Und dann schickt ja Mose die Kundschafter aus, die 40 Tage, dann dieses verheißene Land, in dem Milch und Honig fließen sollte, wo wirklich Reichtum zu finden war, Städte, feste, befestigte Städte und so weiter und so fort, Felder, sehr fruchtbar, die sich dort umschauen sollten. Und sie kommen zurück und wir kennen die Geschichte, 10 von 12 sagen, werden wir nicht schaffen, können wir nicht rein. Ja. Warum? Also das Land ist fruchtbar, super, sie brachten eine Weintraube mit, größer als 10 Stück, die es heute beim Aldi gibt. 2 Männer mussten sie tragen aus dem Tal Eschkol. Also unwahrscheinlich, das war total beeindruckend. Aber sie sagen, keine Chance, wir kommen da nicht rein. Warum? Und dann erzählen sie davon, dass sie die befestigten Städte gesehen haben, aber dass ja in den Städten Riesen wohnen. Die Söhne der Enakita. Und dann zeigt sich das Problem in ihrer Identität. Und sie sagen, wir waren in ihren Augen, wie auch immer man das feststellen kann, ne? Wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken. Wir waren wie nichts, klein und unbedeutend, ohne Chance, irgendwo etwas gegen sie ausrichten zu können. Und sie machen sich klein, sie machen sich, erklären sich für unfähig im Angesicht der Verheißung, die Gott gegeben hatte, gesagt hat, das ist euer verheißenes Land. Das ist das Land, was ich euch geben werde. Und Josua und Kaleb, die stehen auf und sagen, boah, das stimmt nicht. Also wir werden in jedem Fall dieses Land einnehmen können, weil Gott es uns zugesagt hat. Da waren 2, die hatten etwas verstanden. Da waren 2, die standen auf den Zusagen Gottes und sie wollten das Volk, rumkriegen und wollten es ermutigen. Aber wir kennen die Geschichte. Das Gros wollte sie nicht hören. Das ist leider das Problem auch in der Christenheit. Viele, ich habe manchmal den Eindruck, die Anzahl derer, die bremsen wollen, die Anzahl derer, die zurückhalten, die Anzahl derer, die mehr dem glauben, was sie fühlen, als das, was das Wort Gottes sagt, die ist größer als die, die mutig vorangehen. Kaleb und Josua, das waren 2 gegen 10. Und letztlich kommt die Konsequenz des Unglaubens in dieser Phase, wo sie die Chance gehabt hätten, nach 1,5 Jahren in dieses verheißene Land zu kommen, wo Mose sagt, oder Gott zu Mose sagt, okay, dann, wenn ihr nicht reinziehen wollt, dann wird es so sein, dass ihr die nächsten, oder sind vielleicht noch 39, 38 Jahre in der Wüste Ehrenrunden drehen müsst und die gesamte Generation der Leute über einem gewissen Alter, ne, über 20 denke ich, weiß es gar nicht genau, die hier wirklich ihren Unglauben manifestiert haben, die werden in dieser Zeit sterben. Und nur die Kinder, ne, nur die, über die er vielleicht die größten Sorgen hatte, dass sie es nicht schaffen werden, die werden reinkommen. Und das ist irgendwie sehr, das bewegt mich, versteht ihr? Weil das Spannende ist ja, wenn wir es mal für uns als Christen sehen, in dem Moment, wo wir gerettet sind, gehen wir natürlich alle auch irgendwo durch so eine Wüstenphase. Und es kann immer wieder mal so eine Wüstenphasen geben und jeder kennt diese Wüstenphasen, jeder kennt diese Kämpfe. Aber in diesem Bereich, wir sind errettet. Wir sind errettet und ich sag mal, wenn uns was passiert, wir kommen in den Himmel. Aber ich sage euch heute Morgen etwas, bloßes Gerettetsein reicht nicht aus. Bloßes Gerettetsein geht eigentlich an dem vorbei, was Gott für uns bestimmt hat. Amen. Bloßes Gerettetsein, nur zu sagen, boah, Hauptsache ich komme in den Himmel, der Rest ist mir egal, Das reicht nicht aus, das ist zu wenig, das passt nicht in die Absichten Gottes mit dieser Welt, in die Absichten Gottes mit seiner Gemeinde, das passt nicht in die Absichten Gottes mit seinem Königreich, das er auf dieser Erde etablieren will, sondern er sucht Leute, die sagen, so schnell wie möglich aus diesem Bereich heraus. Amen. Wisst ihr, es gibt Christen, die haben sich etabliert in der Wüste. Es gibt Christen, die fühlen sich irgendwie wohl in diesem Zyklus irgendwo Kreise zu drehen und nicht mal irgendwo die Grenze des verheißenen Landes irgendwo in Sicht zu bekommen, weil sie wissen, ich bin gerettet. Und wenn ich mein Leben hier lebe und eines Tages sterbe, dann bin ich beim Herrn. Ja, aber das, was Gott möglicherweise mit deinem Leben vorhatte, das, wozu Gott dich geschaffen hat, das, wozu du eine Bestimmung hast, das, wozu er dir Gaben gegeben hat, das, wozu er dich eigentlich freisetzen möchte, dich berufen möchte, das ist alles nicht in Existenz gekommen. Und dadurch sind möglicherweise viele Menschen, zumindest nicht durch dich, gesegnet, freigesetzt, befreit oder zum Herrn gekommen. Gott sucht Männer und Frauen in seiner Gemeinde, die sich ihm total zur Verfügung stellen, die wissen, wo sie herkommen. Die wissen, dass sie durch den Tod hindurch zu neuem Leben erweckt worden sind. Die wissen, dass sie errettet sind, auf jeden Fall. Aber die wissen, dass es nicht das Endziel. Die Wüste war niemals gedacht, dass das Volk dort auf Lebzeit fristen sollte. Die Wüste war ein Durchgangsort. Und zu viele Christen haben sich heute in der Wüste richtig wohnlich eingerichtet. Und fühlen sich wohl und meinen, das ist es, die Hauptsache, ich bin errettet. Aber das ist wirklich zu wenig. 40 Jahre vergehen. Und Gott ist gnädig, Gott ist treu, Gott steht zu seinem Wort, Gott steht zu seinen Verheißungen. Und dann kommt das Volk an die Grenze des verheißenen Landes. Und diese Grenze des verheißenen Landes, habt ihr schon geahnt, was das sein soll? Das ist der Jordan. Ich habe ein Blau gemalt jetzt. Das ist der Jordan. Und ich finde, der Jordan ist, kann sein, dass es verschiedene, auch theologische, dass ihr irgendwann mal jemanden habt, der euch was anderes sagt. Für mich persönlich, wenn ich den Zusammenhang studiere, für mich ist der Jordan ein ganz bedeutungsvoller Ort, als Ort der Trennung zwischen der Wüste und dem verheißenen Land. Und ich glaube auch, der Jordan steht gewissermaßen symbolisch für eine Taufe. Und ich würde diese Taufe, die Taufe der Hingabe an die Absichten Gottes nennen. Mit anderen Worten, also eine Taufe ist ja immer etwas, also zumindest wir kennen das ja, das eingetaucht werden, das untergetaucht werden, irgendwo etwas abzusterben, um zu etwas Neuem geboren zu werden, aufzustehen, so wie wir es bei der Taufe unserer neuen Geburt haben. Ne? Und das ist natürlich jetzt ein Bild, diese Taufe. Aber ich glaube, an diesem Punkt, am Jordan, entscheidet sich, will ich all in gehen? Will ich alles haben, wofür Jesus am Kreuz gestorben ist? Brauche ich jede Gabe? Oder bin ich immer noch in der Position, dass ich sage, ach, nee, das möchte ich nicht, nee. Also Jesus, dafür hättest du nicht sterben brauchen. Also jetzt, eine Heilung ist vielleicht ganz cool oder so, ne? Und die Gabe der Geisterunterscheidung, oder jetzt Sprachengebet oder keine Ahnung was und Worte, dann der Erkenntnis, dieses ganze prophetische Zeug, das hättest du jetzt eigentlich nicht unbedingt freisetzen müssen, brauche ich nicht so. Ne? Fünffältiger Dienst, Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten, Evangelist, cool, finde ich super. Und ein Hirte ist auch gut, der besucht mich, wenn ich krank bin, mit dem kann ich Kuchen essen und Kaffee trinken, super. Aber die Apostel, die sind anstrengend, die nerven nur, die wollen immer was Neues. Die sind mir zu anstrengend. Versteht ihr, zu viele Christen aus meiner Sicht maßen sich an, Gott zu sagen, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Was sie wollen und was sie nicht wollen. Ein bisschen davon, wir bauen uns so ein kleines Menü irgendwie zusammen. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Der Jordan ist ein Punkt, wo Menschen sich entscheiden müssen, entweder alles oder gar nichts. Entweder ich bleibe hier in meinem geistlichen Leben Und ich gehe am Ende meiner 70, 80, manchmal ist es ja auch weniger, Jahre, ich gehe in den Himmel und werde dann sehen, was ich alles verpasst habe, wenn Gott mir mal zeigt, was eigentlich seine Pläne waren. Oder ich lasse mich von Gott wirklich rufen und ich sage, ich will zu denen gehören, die durch diesen Jordan durchgehen. Weil danach kann ich euch versprechen, danach beginnt eine andere Dimension von Leben. Hier, wenn wir durch den Jordan gehen, wenn wir uns entscheiden, Gott, ich will alles, was du für mein Leben hast. Ich möchte den Reichtum dessen, was du für mich erkämpft hast am Kreuz. Ich möchte es in meinem Leben sehen und ich möchte Teil davon sein. Versteht ihr, das macht einen gewaltigen Unterschied über die Art und Weise, wie wir zukünftig unser Christsein leben werden. Und an diesem Ort kommen wir dann in unsere Bestimmung. Das ist eigentlich das Land, was Gott für jeden Christen vorbereitet hat. Versteht ihr, Gott hat uns nicht nur aus etwas herausgerettet, Gott hat uns nicht nur aus der Sünde herausgerettet, sondern, und auch das Volk, Gott hat es nicht nur aus der Sklaverei herausgerettet, um es dann sich selber irgendwie mehr oder weniger zu überlassen, sondern Gott hat uns auch zu etwas hin errettet. Gott hat immer ein Ziel gehabt mit seinem Volk. Gott hat immer ein Ziel mit seiner Gemeinde. Gott hat immer ein Ziel mit jedem Einzelnen von uns, weil er hat Pläne für unser Leben. Er hat eine Bestimmung für unser Leben. Und Mann, stellt euch doch mal vor, wie großartig es ist, wenn wir von Gott in diese Bestimmung hineingeführt werden, was das für einen qualitativen Unterschied macht in unserem Leben. Wir werden die erfülltesten und glücklichsten Menschen auf Erden sein, wenn wir im Willen Gottes leben. Ich komme gerade von einem Gemeindeseminar, deswegen habe ich da auch noch ein paar Bücher mutig mal hingelegt. Ich bin jetzt hier nicht unter Verkaufsdruck. Da ging es um Berufung unter anderem. Und so eine Standardaussage, die dann kommt, ihr wisst ja, wir waren Missionare und so weiter und so fort. Ich leite mit meiner Frau die Missionsschule. Wir haben über die letzten 15 Jahre viele potenzielle Missionare trainiert. Ich sage immer, es gibt keinen Ort, an dem du glücklicher sein kannst, als im Willen Gottes.
Amen.
Es gibt keinen also Ort. Amen. Im Willen Gottes zu leben, ist das Höchste. Und das ist auch der Ort, an dem wir am erfülltesten sind. Das ist der Ort, wo wir am versorgtesten sind. Das ist auch der Ort, wo wir am beschütztesten, am bewahrtesten sind. Selbst an den gefährlichsten Orten. Weil wir im Willen Gottes leben. Und ich möchte mit nichts anderem tauschen, ganz ehrlich. Ich möchte mit nichts anderem tauschen. Ich wollte nie mit irgendetwas anderem tauschen. Und weil hier, wenn ich hier lebe, wenn ich in dem lebe, was Gott für mich vorbereitet hat, also es gibt keinen anderen Ort, wo man wie ein Fisch im Wasser sein kann. Bei aller Limitation, bei aller Begrenztheit, bei allen Macken, die man irgendwo noch hat. Also es geht hier nicht um Perfektion oder es geht hier nicht um, also hier sind dann die Fehlerlosen oder die, die keine Probleme mehr haben oder keine Probleme mehr machen. Nein, es ist die Dimension. Ich habe hier mal den Heiligen Geist. Also das soll eine Taube sein. Das ist keine Krähe oder irgendwas. Das soll eine Taube sein. Das ist... Also für mich ist der Jordan auch ein Ort, wo sich entscheidet, wie gehe ich mit dem Heiligen Geist um. Und ich glaube, dass, wenn ich natürlich von Taufe gesprochen habe, habe von der Taufe, der Hingabe an die Absichten Gottes gesprochen, aber ich glaube, es kann man auch ein Stück weit in Bezug auf die Geistestaufe sehen. Warum kann ich das sagen? Es ist ja immer so eine Sache, ne? Den uns Charismatikern wird immer vorgeworfen, manchmal, ich komme aus einer ganz evangelikalen, konservativen Gemeinde. Die Charismatiker sprechen über allen anderen ab, dass sie den Heiligen Geist haben. Nein, das tun sie nicht. Normalerweise also nicht, wenn sie ihre Bibel kennen. Jeder, der Jesus Christus in seinem Herzen hat, hat den Heiligen Geist. Logisch, weil der Heilige Geist ist ja der, der uns irgendwann mal überführt hat davon, dass wir Sünder sind. Das kann nur der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der, der uns heute die Sicherheit gibt. Wir sind Kinder Gottes. Das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der, der uns die Gewissheit gibt, wenn ich einmal sterbe hier unten, ich bin gerettet. Ich gehe in den Himmel, also Errettung gehört dazu. Das ist ein Zeugnis des Heiligen Geistes. Aber es gibt einen Unterschied zwischen diesen Wirkungen des Heiligen Geistes und der Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Ich bin 1987, habe ich dieses Erlebnis gehabt, dass der Heilige Geist mich auf eine sehr außergewöhnliche Weise mir begegnet ist und ich diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt habe. Und ich habe euch gesagt, ich bin aufgewachsen, wo ist meine Bibel, hier drüben liegt sie, ich bin aufgewachsen in der Gemeinde, ich bin aufgewachsen mit guten Predigten, ich bin aufgewachsen mit dem Wort Gottes. Und wenn du mich bis dahin gefragt hättest, wie glaubst du das, was in der Bibel steht, glaubst du, dass Jesus Wunder getan hat, diese ganzen Dinge, 100%. Ich habe alles geglaubt. Das war für mich keine Frage. Aber als der Heilige Geist mich erfüllt hat, da habe ich angefangen, die Bibel zu lesen und ich habe auf einmal gemerkt, boah, da bin ich ja mittendrin. Da holt Gott mich ja mitten rein. Ich bin ja Teil der Geschichte, die er mit mir schreiben möchte. Das heißt, die Frage war nicht nur, kann Jesus Wunder tun? Ja, die kann er tun. Jesus kann alles tun, so ungefähr. Die Frage ist, kann er es durch mich? Lass ich mich einbauen? Lass ich mich von ihm befähigen? Kann er mich benutzen? Kann er mich gebrauchen? Für seine Absichten traue ich ihm zu, dass er in seiner Kraft mich auf ein ganz neues Level, eine ganz neue Dimension bringt, sodass auch das Übernatürliche, und ich will jetzt gar nicht nur auf dem Übernatürlichen rumreiten, dass das aber irgendwo auch Teil meines Lebens wird. Ich möchte euch, Jogi, vielleicht kannst du gerade mal diese Handouts verteilen, dass wir uns das mal ganz kurz angucken. Da habt ihr noch mal so ein bisschen dieses Bild. Ja, für jeden eins. Da noch mal ein bisschen dieses Bild vor Augen. Aber wisst ihr, wenn wir jetzt ans verheißene Land mal denken, dieses verheißene Land, für mich persönlich, wenn ich es heute in unseren Kontext bringe, für mich bedeutet das verheißene Land das Königreich Gottes. Und ich weiß nicht, wie du über das Königreich Gottes denkst. Das Königreich Gottes beginnt nicht erst, wenn wir mal gestorben sind, in der Herrlichkeit. Da wird es vollendet. Jesus wird es vollenden. Jesus hat es auf diese Erde gebracht. Als er auf diese Erde gekommen ist, hat er das Königreich Gottes mit sich gebracht. Und seitdem ist das Königreich Gottes hier auf der Erde und es ist unter dem Volk Gottes. Und wir sind, und das ist das Spannende, deswegen ist es so wichtig, dass wir aus diesem Wüstenbereich rauskommen in das verheißene Land. Wir sind eigentlich Träger, Repräsentanten dieses Königreiches. Wir sollen dieses Königreich, den Geist dieses Königreiches, und versteht ihr, das Königreich ist nicht zu trennen von seinem König, von König Jesus. Wir sollen die Art und Weise, wie dieser König Jesus gelebt hat, wir sollen das zu den Menschen tragen, das repräsentieren vor der Welt. Und das Königreich Gottes in seinem Wesen ist dem Weltsystem, in dem wir leben, komplett entgegengesetzt. Das heißt, wir sind herausgefordert, mit einer völlig anderen Perspektive zu leben. Und damit wir das leben können, sind wir natürlich auch durch Jesus Christus befähigt worden. Natürlich durch die Kraft des Heiligen Geistes, aber auch durch das Erbe. Wir lesen immer wieder in der Bibel, wir sind Erben in Christus. Und wenn ihr das Blatt umdreht, ein paar haben es schon, glaube ich, getan, dann sehen wir, was zu diesem Erbe eigentlich dazugehört. Und das ist natürlich auch nur ein kleiner Abriss. Ich habe diese Sachen auch in einem der Büchlein drin, in dem Gnadenbuch, ist das auch nochmal zu finden, diese Segnungen, die wir empfangen haben in Jesus Christus. Und ich möchte die jetzt gar nicht alle einzeln auflisten, weil das ist ziemlich viel, da sind auch viele Bibelstellen dabei. Aber ich kann euch sagen, der Reichtum, der Segen, versteht ihr, hier ist ab und zu mal Wasser gewesen, mal war es bitter, dann wurde es süß, mal kam es aus den Felsen und ansonsten war es ziemlich trocken und es gab Wachteln und Manna. Im verheißenen Land sind die geistlichen Segnungen, ist das Erbe, das wir empfangen haben durch Jesus Christus, das ist real. Und das sind die Kraft der Gaben des Heiligen Geistes real, da ist aber all das real, was unsere Identität auch in Jesus Christus komplett verändert und erneuert. Also hier an diesem Ort, ich sag mal, wir sind alle in Veränderungsprozessen, wir sind alle im Prozess des Wachstums. Aber normalerweise haben wir hier unsere Sklavenmentalität abgelegt. Normalerweise, also entschuldigt, das ist jetzt natürlich ein bisschen generalisiert gesprochen. Wir sind alle in verschiedenen Wachstum- und Entwicklungsphasen. Ich will das jetzt hier auch nicht zu einem Gesetz machen, hört das bitte richtig. Aber nur, dass wir verstehen den Shiftwechsel, den es gibt vom Zeitpunkt, wo ich aus der Sklaverei komme, errettet werde, eine gewisse Phase auch im Leben durchlaufe, wo ich Dinge lerne. Ich meine, es ist ja auch eine Lernphase und ich will euch mal versprechen, auch hier hören die Krisenzeiten nicht auf. Also es gibt immer noch Krisen, aber die Art und Weise hier, wie ich mit diesen Dingen umgehe, ist ganz anders, weil ich natürlich die Kraft Gottes in einer ganz anderen Weise in mein Leben mit hineinholen kann. Da ist viel weniger Opferrolle, da ist viel weniger Depression oder vielleicht keine Depression, sage ich mal, mehr da. Da ist keine Hoffnungslosigkeit, da ist nicht mehr die Limitation auf meine eigene Kraft und Fähigkeit, sondern hier ist Jesus Christus der entscheidende Faktor, der mich stärkt und der mich befähigt und der mich wirklich in eine übernatürliche Art des Lebens auch hineinführt. Wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Lese ich jetzt hier gerade mal so als vierten Punkt, nur mal so als Beispiel. Ich weiß ja nicht, wie ihr so eure Challenges macht. Kannst ja mal den Epheserbrief nehmen, nicht jetzt, wenn du mal zu Hause bist. Epheserbrief, in den ersten drei Kapiteln findest du 25 Mal eine Aussage darüber, wie wir gesegnet sind in Christus. In Christus, in ihm, durch ihn, das sind immer die Worte, die damit verbunden sind, 25 Aussagen in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes, die uns zeigen, wie wir gesegnet wurden in ihm. Und das müssen wir nehmen. Oder das können wir nehmen, das dürfen wir nehmen und wir sind weise, wenn wir es nehmen, damit wir natürlich die Schönheit dieses Landes, die Schönheit des verheißenen Landes auch total in Empfang nehmen und darin leben. Weil das wird die Qualität unseres Lebens verändern, das wird die Qualität des Lebens in einer Gemeinde verändern, das werden deine Nachbarn und deine Arbeitskollegen merken, deine Familie wird das merken, jeder wird es mitbekommen, ob du aus der Quelle der Kraft Gottes lebst oder ein Stück weit aus dir selbst, wo die Anstrengung und die Bemühung, besser zu werden, immer im Vordergrund steht. Ne? Streng dich mehr an, beiß die Zähne zusammen und wir wissen, alles funktioniert nicht. Am Ende ist es die Kraft des Heiligen Geistes, die uns befähigt, die uns in die Freiheit schenkt, führt. Und selbst wenn die Aufgaben größer werden, selbst wenn die Herausforderungen größer werden, ich bin heute in der Position, das hätte ich mir auch vor 10 Jahren nicht träumen lassen, aber versteht ihr, das Entscheidende ist, dass mit der Verantwortung und mit der Herausforderung, die kommen, dass die Gnade und die Kraft, die Gott uns gibt, mitwachsen. Und so werden die Dinge nicht schwerer, sondern eigentlich leichter. Weil mehr von Jesus, weniger von uns. Na? Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. So und so. Aber ihr wisst, wie es gemeint ist. So, jetzt darfst du mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Du hast nichts. Ich bin schon drüber. Okay, ich habe mir ganz große Mühe gegeben. Ich habe gedacht, vielleicht schaffe ich es. Ich sage hier mal Amen. Ich würde vielleicht noch einen Gedanken, weil ich weiß, ihr macht manchmal so eine Reflexion. Ich glaube, ich bringe diese Botschaft nicht um irgendjemanden, weil ich kenne keinen von euch. Hier geht es gar nicht darum, irgendjemanden in eine Schublade zu stecken. Das ist das Letzte, was dir so eine Botschaft bringen soll. Aber für mein eigenes Leben habe ich verstanden, es ist gut für mich, dass ich eine Standortbestimmung mache. Ich muss wissen, wo bin ich? Wo stehe ich heute? Damit ich mich bewegen kann, damit ich Entscheidungen treffen kann, in die richtige Richtung zu gehen. Und ich glaube, wenn die Botschaft euch dazu ermutigt, das auch zu reflektieren und auch zu gucken, ganz ehrlich vor euch selbst zu sein. Wo bin ich? Was habe ich? Wo muss ich hin? Übrigens, ich habe hier noch eine Sache vergessen. Wir kommen auch durch Glauben dann hier rüber. Entschuldigt, ich wollte es noch komplettieren. Dann wird unser Leben einen Unterschied machen. Und hier sage ich Amen und Gott segne euch.
Ja, Christoph, vielen, vielen Dank. Das ganze, ja, einen großen Teil vom Alten Testament hast du für uns heute zusammengefasst. Und ich möchte, dass wir genau das jetzt machen, was Christoph vorgeschlagen hat, dass wir so eine Standortbestimmung für uns machen. Und ich fand es sehr interessant, dass es gibt diese drei Orte, in denen wir sein können. Und jedes Mal ist Glaube und eine Taufe notwendig, um in den nächsten oder um an den anderen Ort zu kommen. Und ich denke, es wäre jetzt gut, dass wir für uns selber einfach drüber nachdenken, ins Gebet gehen und mal schauen, wo stehe ich eigentlich und was ist vielleicht mein nächster Schritt.